Es war einmal in einem fernen Land. Da gab es eine wunderschöne Königstochter, deren böse Stiefmutter sie loswerden wollte. Die böse Königin war schon lange der Ansicht, dass sie die Allerschönste im Lande sei. Und damit das auch offiziell bestätigt werden kann, musste das scheinbar hübschere Töchterlein weg. Es war einmal in einem anderen, nicht so fernen Land, die wunderschöne Tochter eines Erfinders. Ihr Name war Belle, das bedeutet die Schöne. Um die Freiheit ihres Vaters zu erkaufen, gab sie ihre eigene her. Sie wurde die Gefangene des schrecklichen Biests, furchtbar anzusehen und deswegen von Grund auf schlecht. Sie verliebt sich trotzdem. Und die Liebe der beiden bricht den Fluch. Und dann ist er auch wieder wunderschön. Puh, das war knapp. Ich könnte euch noch Dutzende solcher Geschichten erzählen. Und das ist Kennzeichen unserer Kultur. In unseren Geschichten sind die Guten schön und die Bösen hässlich. Wir suchen in Sendungen nach Germany's Next Topmodel, statt nach Germany's Nicest Person. Wäre ja auch mal spannend, ob man da 10 Kandidaten zusammenkriegt. Ein Stück der Wurzel dieses Problems könnte bei den Griechen liegen. Also denen aus der Antike. Die alten Griechen hatten einen Katalog anzustrebender Werte. Die nannten sie Tugenden. Da sind tolle Sachen dabei, wie Weisheit, Liebe oder Intelligenz. Aber eben auch die Schönheit. Jetzt könnte ich die in Schutz nehmen und sagen, ja, aber die meinten ja innere Schönheit. Und das war total tiefsinnig gemeint. Hast du mal antike Statuen angeguckt? Entweder hatte jeder Bürger in Griechenland zu der Zeit ein Sixpack, oder das fanden die halt auch damals schon schick. Und dann hat man das auch auf die Statuen gehauen. Warum ist uns Schönheit so wichtig? Schönheit setzen wir mit Attraktivität gleich. Und wenn man die Straße langläuft und ein Lächeln zugeworfen bekommt, ist doch auch nett. Auch ein Kompliment schmeichelt dem Ego und das ist, glaube ich, auch gar nicht verwerflich. Wir sind einfach auch körperliche Wesen und da darf man sich auch freuen, wenn der halt guten Schuss ist. Problematisch, wie bei den meisten Dingen, wird es, wenn das der einzige Sinn und Lebenszweck wird. Ich finde, man sieht das in der Werbung, wenn die irgend so ein Hautreinigungspflaster oder sowas anpreisen. Da sieht man ein junges Mädchen, das traurig ist, ungewaschene Haare hat und niemand mag sie. Dann klebt sie dieses Pflaster auf, reißt es ab und ihre Haut sieht exakt aus wie vorher. Aber plötzlich sind ihre Haare gewaschen und sie strahlt. Und alle lieben sie. Lektion des Lehrfilms, du musst perfekte Haut haben und wunderschöne Haare, sonst mag dich niemand. Ich habe bestimmt 11 Jahre Leichtathletik gemacht. 400 Meter Sprint, 5-mal die Woche Training. Zum Schluss hatte ich noch so 75 Kilo. Mir war ständig kalt, meine Beine krampften nachts und ich war keinen Meter glücklicher. Aber super Bauchmuskeln. Schönheit an sich ist nichts Schlechtes oder Verwerfliches, aber sie ist kein Wert. Das wird dich nicht glücklich machen. Und Menschen, die dich für dein Äußeres mögen, die sind in der ersten großen Krise sofort weg. Es gibt in der Bibel eine Figur, an der sich das gut zeigen lässt. Das mit der Schönheit. Es ist David. Über den könnte man Bücher und Bücher schreiben. Der ist ein bisschen wie der Robbie Williams des Alten Testament. Seine Geschichte steht im Buch Samuel und da fehlt es wirklich an gar nichts. Da gibt's Intrigen, Mord, Ehebruch und Liebeleien noch und nöcher. Alles, was man gerne im Fernsehen heute sieht, halt nur auf Hebräisch. Unser David beginnt die Reise aber nicht als König. Welcher Held tut das schon? Er ist ein Hirte. Seine Brüder stehen in der Schlacht gegen ein überlegenes Heer und David soll ihnen eigentlich Essen bringen. Oder war er doch ein junger Soldat? Besonders talentiert und fiel so König Saul auf? Nun ja, auf jeden Fall erschlägt er den fürchterlichen Riesen Goliath. Der war wahrscheinlich nur etwas über 2 Meter groß, alle anderen waren aber zu der Zeit ungefähr 1,60. Und dann zählt man schon mal als Riese. Oder fiel er Saul doch durch sein Harfenspiel auf? Denn Saul hatte immer wieder Wutanfälle, die nur der Gesang Davids beruhigen konnte. Ihr merkt, das knirscht ein bisschen im biblischen Befund. Das liegt daran, dass es mehrere Legenden eines Helden gab. Ein König, aufgestiegen vom Niemand zum schillernden Herrscher. Die hat man dann versucht zu vereinen und hier und da zusammen zu batschen. Naja, das sind jetzt Bruchstellen und die sind eben nicht immer ganz glatt. Aber gut, wer mag schon makellos? Apropos makellos, zurück zu David. Der Mann kann also brillant Harfe spielen. Heutzutage wäre der bestimmt Gitarrist. Er ist ein grandioser, schlauer Kämpfer. Und die Bibel wird auch nicht müde, immer und immer wieder zu erwähnen, wie schön er doch war. Michelangelo hat uns dankenswerterweise eine Statue hinterlassen, Die kennt ihr bestimmt. Wenn ich die sehe, denke ich immer, ich sollte weniger Schokoladenkekse essen. Da hat jemand steinerne Bauchmuskeln mal wirklich wörtlich gemeint. Jetzt haben wir also verstanden, David ist ein guter Fang. Schlau, musikalisch, schön und sportlich. An der Stelle wäre mir die Figur übrigens eigentlich unsympathisch, weil sie so perfekt ist. Aber zum Glück ist David eins nicht, unkompliziert. Erst wird er der treueste Freund von Sauls Sohn Jonathan. Die Theologie streitet sich da hin und wieder um diese Freundschaft. War es eben nur das, eine Freundschaft? War es mehr? War es eine Beziehung? Es ist egal. Fakt ist, die beiden haben eine echte Verbindung zueinander und das ist schön. Gut ausgehen tut aber auch hier nichts. Saul will David loswerden. Jonathan warnt David, weil sie befreundet sind. Und es gibt einen herzzerreißenden Abschied bei Nacht und Nebel im Kornfeld. Reicht eigentlich schon für einen Song. David macht sich auf. Er heiratet und hat Kinder. Sein ruheloses Herz treibt ihn aber weiter und er verliebt sich in die schöne Bathseba. Die badet auf dem Dach, nackig, er sieht ihr dabei zu und es ist um ihn geschehen. Nun ist Bathseba aber leider halt auch schon verheiratet. Ihr Mann heißt Uriah und ist Soldat. David ist jetzt König, ermorden will er den Mann ja nicht, aber loswerden halt schon. Also schickt er ihn in den Krieg. An die vorderste Front, erste Reihe. Uriah stirbt, überraschenderweise. Bathseba wird dann schwanger von David und jetzt haben wir den Salat. Wäre das auf Spanisch geschrieben, wäre es eine Telenovela. Es gibt auf Englisch einen schönen Ausdruck für solche Menschen. Beautiful Disaster. Eine schöne Katastrophe. David ist eine schillernde Figur, keine Frage. Und wir kennen diese Menschen auch. Jemand, der den Raum betritt und alle Blicke auf sich zieht. Auf Partys stehen Menschengruppen um solche Leute herum und lachen und amüsieren sich lauter, als sie es meinen. Und jeder will ein Stück von ihnen. Einen Schritt näher ran. Wie lauter kleine Monde, die durstig um eine Sonne kreisen. Und im stillen Kämmerlein wären wir auch gerne alle mal so. Strahlend. Ich sage euch dazu drei Dinge. Erstens, wahre Schönheit kommt von innen. Ich weiß, das erzählen einem im Fernsehen immer irgendwelche Menschen wie Angelina Jolie. Und dann denkt man sich, ja, ist klar, dass du das sagst. Aber schau dir David an. Der fällt immer nur dann auf, wenn er echt ist. Er fällt auf, als er ein beruhigendes Lied singt, das selbst den König in Rage berührt. Da ist er authentisch. Er fällt auf, als er in der Freundschaft zu Jonathan sein Herz weit öffnet und alle Facetten zeigt. Die schönen und die nicht so schönen. Denn egal wie schillernd ein Mensch aussehen mag, wir alle haben diese Seiten und wir alle ringen mit unseren inneren Dämonen. Zweitens, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Jeder hat Gaben. Dieser funkelnde Magnetismus ist nur eine. Der springt einem wörtlich ins Auge, aber nach dem ersten tollen Eindruck muss Substanz folgen, sonst ist das Blendwerk. Das sind Davids innere Kämpfe. Der weiß genau, wie er wirkt. Und es macht einen Unterschied, ob man sich seiner Gaben bewusst ist. Wenn man sagt, dass jemand schön ist, dann findet sich immer jemand, der mit so einem wissenden Grinsen sagt, ja, und das weiß er auch. Und mit einem Mal hat es sowas Eitles. Mit einem Mal geht's um Manipulation, darum, dass jemand seine Gaben ausnutzt, um zu bekommen, was er will. Das ist Davids Untergang. Jedes Mal. Er missbraucht seine Gabe. Drittens, so eine charismatische Persönlichkeit, und da lässt die Bibel keinen Zweifel dran, kann ein großer Anführer werden. Jemand, der Menschen um sich schart und sie begeistert. Die Frage, ob man dann zum weisen König oder zum egoistischen Demagogen wird, die liegt an uns selbst. So viel sollte jetzt klar sein. Nichts ist nur schön. Aber es ist auch nichts nur schlecht. David trifft viele, 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 viele schlechte Entscheidungen. Er macht Fehler und verletzt Menschen dabei, auch sich selbst. Aber Gott lässt ihn nicht fallen. Wen Gott erwählt, erwählt er. Ende. Das kann uns passen oder nicht. Gott liebt seine Katastrophen. Er bereut morgen nicht, dass er sich gestern entschieden hat, den Hirtenjungen zum König zu machen. Das heißt nicht, dass David ungeschoren davonkommt. Aber Gott geht mit durch die Täler. Und es ist ihm vollkommen egal, ob du dabei eine besonders gute Figur machst. Wahre Schönheit kommt nicht aus der Tube. Wahre Schönheit kommt wirklich von innen. Mit all deinen Besonderheiten. Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist. Mit Waschbrett oder Waschbärbauch. Und wenn du heute Abend beim Umziehen in den Spiegel schaust, dann wirf dir selbst ein Lächeln zu. Gott hat das ganz wunderbar gemacht. Und in deinen guten und deinen schlechten Entscheidungen lässt er dich nicht fallen. Und das sind doch mal schöne Aussichten.